Herzlich willkommen zum 17. Vergabetalk. Heute zum Thema Suffizienz statt Wachstum. Ist weniger mehr für den Green Deal? Und dazu freue ich mich, meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Magister Elisabeth Zehetner, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich darf ein paar Worte einleitend zu Ihrer Person sagen. Sie sind Geschäftsführerin der Ökolution Austria, einem Verein, der nach seiner Beschreibung das ist Homepage-Text, in der richtigen Balance von Ökologie und Ökonomie den Schlüssel für die nachhaltige Zukunft sieht. Da werden wir alle einstimmen. Gretchenfrage ist natürlich immer, was ist richtig und was ist vielleicht unrichtig in der Balance. Davor waren Sie 20 Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Wirtschaftskammer Österreich als Geschäftsführerin der jungen Wirtschaft, des Gründerservice und zuletzt auch der Frau in der Wirtschaft. Sie publizieren viel auf LinkedIn, aber auch in Buchform. Und Ihr erstes Buch wird kommenden März, also nächstes Monat, erscheinen zum Thema Im Namen des Klimas, warum die Zukunft mehr Vernunft braucht. Und in diesem Buch handeln Sie 9 Thesen, glaube ich, sind es ab, rund um Klimafragen. Und jetzt würde ich Sie ersuchen, uns vielleicht Ihre Lieblingsthese dieser 9 Thesen zu verraten.
Das ist schwierig, die Lieblingsthese zu nehmen, weil natürlich alle 9 Thesen aufeinander aufbauen. Aber ich würde mal sagen, passend zum Titel unseres heutigen Gesprächs ist definitiv so, dass es darum geht, dass wir aus weniger mehr machen müssen und dass die Stoßrichtung für die Zukunft sein muss. Und in diesem Sinne es nicht um Suffizienz geht, sondern vor allem darum, das Wachstum weiter anzukurbeln, weil am Ende des Tages kostet der Klimawandel enorm viel Geld. Einerseits in der Anpassung, aber auch natürlich in den Klimaschutzmaßnahmen, die wir setzen müssen. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Das heißt, wir müssen es auf der einen Seite schaffen, in den Staatshaushalten genug Budgetspielraum dafür zu schaffen, damit wir diese Investitionen tätigen können, müssen aber das Gleiche auch bei den privaten Unternehmen schaffen. Die müssen auch ihre Maschinenparks umstellen können, in neue Innovationen investieren können. Und auch der Bürger, die Bürgerin, braucht natürlich genug Geld im Börserl, um sich auch zum Beispiel das Biohuhn leisten zu können, das auch natürlich teurer ist als das konventionell gezüchtete Huhn, vielleicht noch aus dem EU-Ausland. Und daher glaube ich, dass die wichtigste These wirklich die ist, die natürlich im Buch auch wissenschaftlich unterlegt wird, warum Wachstum der beste Schutz fürs Klima am Ende des Tages ist. Und das wird leider viel zu oft vergessen, weil alle glauben, wir gehen zurück in die Subsistenzwirtschaft und dann geht es uns gut. Nur eine Gesellschaft, die überlegen muss, wie sie ein Gesundheitssystem finanziert, wie sie ein Pensionssystem finanziert, kann sie sich Bildung überhaupt leisten? Bei denen ist Klimaschutz wirklich die letzte Priorität und das wollen wir nicht. Daher ist Wirtschaft immer Teil der Lösung und es braucht ein moderates, nachhaltiges Wachstum, damit wir uns auch den Klimaschutz leisten können.
Bleiben wir noch bei der Flughöhe oben. Schauen wir uns, dass wir in der Wertediskussion uns noch ein bisschen einordnen, bevor wir dann in konkrete Umsetzungsbeispiele gehen. Ich habe schon kurz angesprochen, Sie sind sehr aktiv in den Publikationen, zum Beispiel auch auf LinkedIn. Da haben Sie in den letzten 2 Monaten mehr als 30 Posts gebracht, immer natürlich rund um das Thema Klima, Klimaschutzmaßnahmen und den Konnex mit der Wirtschaft gesucht. Mir ist aufgefallen, dass viele von diesen Posts sehr EU-kritisch angelegt sind oder so gelesen werden könnten. Also Sie schreiben zum Beispiel, die Zielvorgabe der EU-Kommission, nämlich eine Reduktion der Klimagase um 90% bis 2040, erscheint als eine Form der Realitätsverweigerung. Oder der EU-Deal offenbart sich als Herausforderung in Sachen Bürokratie. Wann sind Sie zur doch starken Kritikerin der EU gekommen oder des Green Deal, so wie er halt von der EU jetzt angedacht und gelebt wird? Und was war das ausschlaggebende Moment dafür?
Also mir ist immer ganz wichtig vorauszuschicken, dass ich persönlich eine glühende Europäerin bin und das Projekt Europa für mich unantastbar ist und dass wir Europa, die Europäische Union brauchen in allen Belangen und dass die auch für unseren wirtschaftlichen Erfolg oder die Entwicklung Österreichs ganz, ganz wichtig war und wichtig bleiben soll. Wie der Green Deal ins Leben gerufen worden ist, ist ja sozusagen versprochen worden, wir werden Vorreiter in Sachen Umweltschutz und stärken gleichzeitig auch unsere Wettbewerbsfähigkeit. Und genau da liegt jetzt der Haken. Ja? Wir sind Vorreiter, um nicht zu sagen einsamer Reiter in Sachen Klima- und Umweltschutz als Europa, aber wir sind es nicht bei der Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir uns anschauen, das BIP-Wachstum von China, USA im Vergleich zu Europa, dann geht die Schere wirklich so auseinander. Unser Anteil wird immer kleiner, der von China wächst enorm und auch der von den USA kann sich ganz gut halten, aber schrumpft nicht so wie Europa. Und genau das ist der Punkt. Ja. Also es ist uns nicht gelungen, bei diesem Green Deal, trotz aller Zusicherung am Anfang, und da war ich auch sehr euphorisch und habe mir gedacht, ja, das geht jetzt in die richtige Richtung, aber es ist uns nicht gelungen, eben genau diese Balance zwischen Ökologie und Ökonomie zu schaffen, sondern im Gegensatz zu den Versprechungen gibt es halt immer mehr Belastungen, die die Wirtschaft weiter ins Hintertreffen führen. Und das ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, aber glaube ich auch eine Chance, mit den nächsten EU-Wahlen da das Ruder hoffentlich in die richtige Richtung umzureißen.
Das ist natürlich vollkommen richtig, dass die Europäische Union weltweit nur für einen relativ kleinen Anteil an den CO2-Emissionen etwa verantwortlich ist, rund 10%. Aber könnte man nicht sagen, dass wir in Europa eine besondere historische Verantwortung haben, zumal ja die Industrialisierung von hier in Ursprung genommen hat?
Also der Anteil sind sogar weniger als 10%, sind ungefähr 7-8%, je nachdem, wie man es misst. Der Anteil von Österreich liegt am CO2-Ausstoß bei 0,2%. Also selbst wenn Europa sich dazu entscheiden würde, überhaupt nichts mehr auszustoßen, würden wir trotzdem das Weltklima nicht retten. Das sage ich nicht, weil ich den Klimawandel leugne oder weil ich glaube, dass wir keine Klimaschutzmaßnahmen brauchen, sondern das sage ich nur, weil ich glaube, man muss diese Größenordnung auch in den richtigen Rahmen setzen. Das heißt, was können wir aktiv beeinflussen und was nicht? Ja? Ich bin voll dafür, dass wir Vorbild sein müssen, aber nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei der Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wir müssen in Wahrheit den anderen Ländern, den großen Emittenten zeigen, wie es funktioniert, damit ich das Klima schütze und gleichzeitig einen wirtschaftlich erfolgreichen Wachstumskurs habe. Weil nur das ist attraktiv für die anderen. Nur dann wird ein USA, China oder auch Indien als eine der aufstrebenden Nationen jetzt dann hergehen und sagen, oh, schau, wie machen das die Europäer? Das sollten wir doch auch nachmachen. Ich glaube nicht, dass sich die anderen dafür gewinnen können, wenn sie die Wachstumsraten anschauen und sagen, schaut, mit Europa geht es immer bergab, da gehen wir lieber einen anderen Weg.
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt in der Einordnung der Werte mit Ihnen erklären. Ihr Buch, schon angesprochen, wird im März veröffentlicht. Und hier findet sich im Werbetext folgende Aussage. Wir stehen Umweltproblemen nicht machtlos gegenüber. Wir können sie lösen mit vernünftigen Maßnahmen und ohne jenen Systemwechsel, den sich manche bei jedem größeren Problem unserer Zeit herbeisehnen. Könnte dieser Satz auch so gelesen werden, dass Sie der Ansicht sind, wir lösen unsere Themen innerhalb des Systems auch derart, dass wir keinen Verzicht üben müssen, das heißt, dass wir unser Nutzerverhalten nicht verändern, oder impliziert das dieser Satz nicht, weil Sie schreiben ja ohne jenen Systemwechsel, den sich einige herbeisehnen, Sie sagen aber nicht ohne jeden Systemwechsel. Also lassen Sie da noch eine Tür offen Richtung Verzicht und Verhaltensänderung?
Ich fange vielleicht mit dem ersten Teil der Frage an, wenn es um den Systemwechsel geht. Es ist ja so, dass ja viele dieser umweltaktivistischen Organisationen ja sehr wohl propagieren und sagen, es geht nicht um Climate Change, es geht um System Change. Und bei System Change wird natürlich immer der Kapitalismus als das große Böse und die Wurzel allen Übels angeprangert. Ja. Und um Das zweite System, das immer wieder hinterfragt wird, ist die Demokratie. Weil warum haben wir jetzt die ganzen Diskussionen um den sogenannten zivilen Ungehorsam? Offenbar die legitimen demokratischen Mittel reichen nicht dazu aus, auf die angebliche Dramatik der Situation aufmerksam zu machen. Und ob die Bevölkerung jetzt mit Tempo 100 oder irgendwas einverstanden ist, interessiert uns eigentlich nicht. Wir wünschen uns den Good Dictatorship, der uns sagt, wie man klimagerecht zu leben hat. Und gegen diese Art von Systemwechsel verwehre ich mich absolut. Ich glaube, wir müssen die Demokratie stärken. In der Demokratie geht es darum, Überzeugungsarbeit zu leisten, Mehrheiten für unsere Anliegen zu gewinnen. Und so muss es auch im Klimaschutz sein. So würde ich das auf der einen Seite definieren. Auf der anderen Seite die Frage zu den persönlichen Verhaltensänderungen. Also es ist in allen Forschungen rund um Klima und Verhaltensänderung ist klar, dass man vielleicht 2, 3, 5% des Klimawandels verbessern kann oder eindämmen kann, indem man die Menschen zu Verhaltensänderungen bringt. Aber das, was wir brauchen, ja, auch bei den teilweise durchaus utopischen Zielen, die uns die EU oder andere vorgeben, das wären ja radikale Verhaltensänderungen. Da müsste ja wirklich nicht nur aufs Auto verzichtet werden, sondern müsste jeder von uns seinen Lebensstil grundlegend ändern und wirklich in die Subsistenzwirtschaft zurück mit zwei Hemden. Das ist ja nicht der Weg, den wir wollen. Der andere Weg oder die Alternative dazu ist, dass wir massiv in Innovation investieren und einfach durch Innovationen und Fortschritt ein möglichst ähnliches Niveau halten und damit unser Verhalten nur geringfügig ändern müssen. Was meine ich mit Verhalten geringfügig ändern? Ich glaube nicht, dass es ein Verzicht ist, wenn ich auf regionale Lebensmittel setze. Ich glaube auch nicht, dass es ein Verzicht ist, wenn man der Jugend erklärt, ihr braucht nicht jeden Tag ein neues Handy, sondern ihr könntet vielleicht auch zum Beispiel ein Handy, das dem ein zweites Leben im Sinne der Kreislaufwirtschaft eingehaucht worden ist, nehmen. Oder wenn ich an das Thema Fast Fashion, das ja für einen enormen CO2-Verbrauch weltweit zuständig ist, da geht es, glaube ich, nicht um Verzicht, sondern da geht es um Erziehungs- und Bildungsarbeit und einfach einmal den Leuten zu erklären, was steckt denn dahinter, wenn ich ein Gewand um 5 Euro kaufe.
Sie haben jetzt mit Ihrer Antwort eigentlich meine nächste Frage schon auch mit beantwortet, nämlich diese kleinen Beispiele, um das auch greifbarer zu machen und vielleicht auch besonders für junge Menschen, denen man ja Tipps, soweit man sie geben kann, Richtung kleine persönliche Beiträge im eigenen Leben zur Reduktion anbieten kann. Sie haben jetzt das Beispiel mit dem Handy erwähnt, Sie haben das Beispiel mit Fast Fashion erwähnt. Bei der Mobilität würden Sie auch den jungen Leuten sagen, ein bisschen Veränderung wäre möglich?
Also ich versuche selbst meiner Tochter vorzuleben, indem wir einfach festgelegt haben, die Schule ist nicht so weit von zu Hause entfernt, dass man es nicht zu Fuß gehen kann. Das heißt, sie geht jeden Tag in die Schule. Das ist erstens eine super Bewegung und ist perfekt. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo ich wohne. Und das ist, glaube ich, der große Haken bei der Mobilität. Die Mobilität ist sicher ein Bereich, indem man was tun kann. Aber es heißt natürlich nicht nur, dass man sagt, verzichtet aufs Auto oder lasst das Auto stehen. Ich muss alternativ natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel oder andere Alternativen anbieten. Und da hakt sie oft. Warum haben wir noch immer diese große Diskussion um die Pendler? Es pendelt niemand gerne nach Wien. Jeder, der pendelt, kann von den Staus und den Hürden erzählen. Es würde wahrscheinlich jeder gerne mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, wenn das in einer angemessenen Zeit kommen würde, wenn die Frequenz passen würde, wenn nicht x Umstiegstellen wären, wo man dann wieder warten muss und insgesamt halt dann der tägliche Weg zur Arbeit 1 bis 1,5 Stunden länger dauert. Dann wollen die Leute natürlich verständlicherweise nicht umstellen. Und das heißt, das, was man halt erreichen muss, ist, dass man die Rahmenbedingungen erschafft, dass die Leute freiwillig aufs Auto verzichten. Daher ja, bin ein großer Fan vom Klimaticket, finde das auch gut, aber es muss parallel zum finanziellen Anreiz, dass ich sage, ich habe ein klasse Ticket, muss natürlich auch der Ausbau rundherum passieren. Nicht einverstanden bin ich mit dieser Gratisaktion, mit dieser Werbeaktion Klimaticket für die 18-Jährigen. Vielleicht können wir da auch noch drüber diskutieren. Ja, weil ich einfach nicht glaube, dass das den richtigen Anreiz zieht. Meistens sind Menschen oder junge Menschen, die 18 sind, stehen ja irgendwo noch in einer Ausbildung. Das heißt, die haben ja sowieso einen geförderten Freifahrtsschein für die jeweilige Schule, Universität, wo auch immer sie da unterwegs sind. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, wir haben in Österreich Österreich sowas wie den L17. Und wenn ich am Land bin und den L17 mache, nutzt mir das nichts, wenn ich mit 18 ein Klimaticket kriege, weil ich dann den L17 schon habe. Und das Dritte ist, gerade zu den Randzeiten, wo die Jugendlichen ihre Mobilität brauchen, also am Samstag in der Nacht, am Freitag in der Nacht zum Fortgehen, genau da stehen ja dann gerade in den ländlichen Gemeinden die öffentlichen Verkehrsmittel eben nicht zur Verfügung. Wäre gescheiter, man hätte da vielleicht in Taxigutscheine investiert.
Ja, vielleicht eine kleine Erfolgsmeldung, die da zusammenpasst, heute auf ORF.at. Die Zahlen der Partnerbahn sind im letzten Jahr gestiegen auf über 15 Millionen Passagiere. Das stärkste Ergebnis, auch im Vergleich vor der Pandemie. Also wie Sie sagen, es funktioniert, wenn man den Takt attraktiver macht und vor allem auch am Wochenende und sehr frühe und sehr späte Verbindungen anbietet. Mein nächster Fragenkomplex dreht sich, glaube ich, um Ihre Kernbotschaften, nämlich Green Tech. Vor rund einem halben Jahr saß ich mit Frau Diplom-Ingenieur Rama Koller hier zu einem ähnlichen Thema und die Frau Rama Koller hat sich hier ausdrücklich als Green Tech-Aktivistin bezeichnet. Sie bezeichnen sich als technikaffine Öko-Optimistin. Das liegt jetzt sehr nahe. Ich möchte Ihnen 5 Themenbereiche vorschlagen und Sie wählen sich einfach 2 aus, wo Sie sagen, da könnten Sie Umsetzungsbeispiele aus der Praxis dazu anbieten, was tatsächlich schon funktioniert oder in naher Zukunft funktionieren wird. Also das erste Thema oder der erste Vorschlag wäre Wasserstoff. Dann Carbon Capture bzw. Carbon Capture and Storage, Elektromobilität, Kernfusion und Recycling.
Am liebsten würde ich gleich zu allen 5 was sagen. Na, fangen wir vielleicht einmal mit Carbon Capture an.
Gerne.
Würde ich mal sagen. Ja. Da haben wir haben in Österreich so ein bisschen eine Tradition, dass wir manche Technologien durch eine gewisse ideologische Brille sehen. Es fängt bei der grünen Gentechnik an, weil das haben wir ja überhaupt ganz anders. Wir wollen eine Atomkraft und in eine ähnliche Kategorie wird versucht, auch das Thema Carbon Capture zu schieben. Und das ist eigentlich extrem schade. Worum geht es bei diesem Thema rund um CO2-Speicherung oder auch das Verwenden von CO2 in einem geschlossenen Kreislauf? Es geht im Wesentlichen darum, dass wir schon zu viel in der Luft haben und auch der internationale Weltklimarat sagt, wir müssen das einfach rausholen und entweder wieder in Produkten dauerhaft verwenden oder in die Erde bringen. Und deshalb finde ich es auch sehr schade, dass das Carbon Capture und Storage in Österreich noch immer verboten ist. Ist ja das Finanzministerium, Magnus Brunner, da auch in Vorlage gegangen und hat gesagt, das ist eine Standortsicherungsmaßnahme, wir müssen dieses Gesetz aufheben. Und da hat er natürlich völlig recht. Das heißt, gerade für die Industrie, die schwer zu dekarbonisieren ist, wenn man Zement, Stahl und andere denkt, die brauchen einfach die Möglichkeit, damit sie ihren Standort in Österreich, aber auch Europa halten, die Möglichkeit, CO2 zu speichern. Österreich ist eben 1 von 8 Ländern in Europa, das es noch nicht zulässt. Und es hätte ja bis Ende des Jahres ein Evaluierungsbericht dazu ins Parlament gehen sollen. Der grüne Koalitionspartner ist, glaube ich, mittlerweile gesprächsbereit, aber es zeigt dann schon sehr viel darüber aus, dass es nicht darum geht, konkrete Technologien zu nutzen, sondern dass halt immer wieder vorgeschobene Argumente kommen und dass man sagt, ja, müssen wir zuerst einmal alles andere einsparen, bevor wir auf solche Technologien setzen. Ich sage, wir werden beides brauchen. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um Klimaschutzmaßnahmen zu setzen und überhaupt weniger CO2 rauszublasen, unter Anführungszeichen. Wir müssen aber genauso die Möglichkeiten nutzen, das CO2 einzufangen und als Wertstoff zu verstehen. Also als wirklicher Rohstoff, als Basis für Kosmetikindustrie, chemische Industrie etc.
Und wie würden Sie das Thema in der Akzeptanz der Bevölkerung einschätzen? Also es ist ja, so viel ich weiß, das Waldviertel in Gespräch für solche Endlagerstätten. Sehen Sie da die Österreicher schon weit genug, die ja nicht immer technikaffin sind, vor vielen, vielen Jahren Atomkraft, nein, danke, jetzt nach wie vor Genmais, nein, danke. Sind Sie die österreichische Bevölkerung bereit für Storage?
Also wir haben vor einem guten Jahr mal eine Umfrage unter der Bevölkerung gemacht und waren sehr überrascht, dass der Großteil eigentlich gesagt hat, ja, er kann sich das vorstellen. Ja. Die große Frage in Österreich wird sein, wie Hausnummer eine Kronenzeitung sich zu diesem Thema positioniert. Wir sehen leider schon, dass die großen Umwelt-NGOs natürlich alle Wind dagegen machen. Da ist mein Appell nur, da die ideologischen Scheuklappen abzulegen, gemeinsam an einen Strang zu ziehen. Ich glaube nicht, dass Österreich das große Endlagerpotenzial haben wird, aber wir werden auf jeden Fall Zwischenlager brauchen, damit die Industrie bei uns bleibt. Und wenn die Industrie bei uns bleibt, heißt das Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Und diese Einnahmen wird der Staat dringend brauchen, damit wir den Klimawandel bewältigen.
Erstes Thema haben wir erledigt. Zweite Technologie.
Wasserstoff war, glaube ich, noch dabei.
Wasserstoff war dabei, Elektromobilität war dabei. Kernfusion wird am schwierigsten wahrscheinlich sein, weil es am kompliziertesten ist, auch zu erklären. Und Recycling.
Ja, ich würde mal vielleicht mit Wasserstoff gleich weitermachen, weil Wasserstoff und CO2-Speicherung haben eins gemeinsam. Für beides braucht es Infrastruktur. Ja. Also Infrastruktur ist ja generell das große Thema bei der Energiewende, aber wir werden den Wasserstoff dringend brauchen, vor allem für die industriellen Anwendungen, weil damit auch einfach Hochtemperaturverfahren möglich sind. Und dafür braucht es natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur, sprich Wasserstoffleitungen. Und wir brauchen vor allem auch Länder, die uns mit Wasserstoff beliefern. Es wird nicht möglich sein, dass wir den Wasserstoff und die Mengen, die wir brauchen, in Österreich alleine produzieren. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie kommt der Wasserstoff oder Derivate vom Wasserstoff eben hier nach Österreich.
Wer wird es produzieren?
Wir wollen ja grünen Wasserstoff. Ja? Und grüner Wasserstoff setzt voraus, dass Unmengen an erneuerbarer Energie verfügbar sind. Deutschland hat eine ganz interessante Studie gemacht, die haben sich angeschaut, wie es wäre aus Australien, weil die haben Unmengen, also die haben mehr erneuerbare Energie zur Verfügung, als sie selber jemals brauchen können. Die haben sich Australien genau angeschaut, hätte auch den Vorteil, dass es ein demokratischer Staat ist und jemand, der sozusagen auch auf der Werteebene mit uns in Europa oder Österreich vergleichbar ist. Also es könnte Australien sein. Sehr viele sagen auch, dass Südamerika ist ein wunderbarer Platz. Patagonien kann viel herkommen, aber natürlich für uns auch, weil auch teilweise Gasleitungen vorhanden sind, ist natürlich auch, sind auch die Maghreb-Staaten interessant. Tunesien, Algerien, Marokko, da gibt es überall Projekte. Da ist auf jeden Fall die Regierung gefragt, eine aktive Energieaußenpolitik zu machen und dafür zu sorgen, dass wir entsprechende Abkommen auch schließen, damit wir von dort die Lieferungen bekommen.
Kommen wir von Green Tech jetzt zu Legal Tech, auch ein wichtiger Baustein bei der grünen Wende, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, ob sie jetzt auf EU-rechtlicher Ebene oder national kommen. Eine gerade in den letzten Tagen stark diskutierte Initiative zum Lieferkettengesetz hat für enorme Kontroversen schon im Vorfeld gesorgt, aber auch jetzt beim Abstimmungstermin letzten Freitag, der verschoben wurde auf 14. Februar, weil der Widerstand von Deutschland und Österreich und wie man hört, Tschechien hätte sich auch angeschlossen, vielleicht weitere Länder noch, dazu geführt hat, dass man, bevor man eine Niederlage erleidet, vielleicht noch einmal in die Feinabstimmung der Details geht. Sie haben in einem Post das Aus für das Lieferkettengesetz, das ja eigentlich kein Gesetz ist, sondern eine Richtlinie der EU, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Sie haben das Aus für diese Gesetzesinitiative begrüßt. Oder man könnte es zumindest so lesen, Sie haben gesagt, steht kurz vor dem Aus und das ist vielleicht auch gut so. Wieso sehen Sie das so kritisch und was bräuchte es an Änderung, um Sie auch ins Boot zu bekommen für ein Lieferkettengesetz?
Also grundsätzlich bin ich nicht gegen das Lieferkettengesetz, aber gegen diesen aktuellen Vorschlag. Und ich finde es sehr gut, dass Bundesminister Kocher entschieden hat, hier nicht zuzustimmen. Und ich glaube, er hat damit recht und unterstütze das sehr, dass wir da auch weiter dahinter bleiben, weil das nur ein Bürokratiemonster ist, das auf unsere Betriebe zukommt, ohne dass in Wahrheit wirklich substanziell etwas für Menschenrechte oder Klimaschutz in den einzelnen Ländern passiert. Ich spreche jetzt mit einem Juristen, der dieses Gesetz oder diese Richtlinie wahrscheinlich noch viel besser kennt als ich, aber ich sage mal, ein Beispiel ist, wenn Sie als Unternehmen so unklaren Haftungsrisiken ausgesetzt sind, dann ist es für Sie so ein unüberschaubares Risiko, dass sie sich in Wahrheit gar nicht mehr trauen können, mit Ländern aus dem globalen Süden Handel zu treiben oder dort irgendwelche Komponenten einzukaufen. Ja, ich frage mich dann, wie schwierig es dann wird bei den Rohstoffen, die wir nicht haben, aber die lauter dubiose Länder haben. Fangen wir beim Lithium an, das irgendwo ein Bestandteil in einer Batterie ist, das dann später vielleicht in einem E-Auto in Österreich verbaut wird oder in einem Akku. Also da, glaube ich, hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Da gab es ja sehr lange die Idee, dieses Safe Harbor zu schaffen, wo man sagt, okay, ich hafte zumindest nicht für alle unendlichen Ketten vor und nach mir, sondern halt nur für direkte Schritte. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann hat der Felbermayr mit dem Klimek einen Vorschlag gemacht zu Positiv- und Negativlisten, wo man sagt, ich stelle jetzt quasi nicht auf das Unternehmen und deren Lieferanten ab, sondern ich schaue mal konkret die Lieferanten ab und gebe dann die Lieferanten auf Positiv- und Negativlisten, dass sie so abzertifiziert werden. Ja, das finde ich zum Beispiel eine kluge Idee, weil damit es auch einfach leichter wird für das österreichische Unternehmen, die Sache einzuschätzen. Und umgekehrt heißt es dann natürlich von vielen immer, ja, das betrifft ja nur die Großen. Nein, das betrifft eben nicht nur die Großen, weil auch im EU-Binnenmarkt müssten dann alle Kleinen, also wenn Sie als 10-Mann-Betrieb in Waldviertel an einen Betrieb in, weiß ich nicht, Belgien oder sonst wo liefern, müssten Sie ja auch alle Nachweise erbringen, die er von Ihnen einfordert. Das heißt, die Bürokratie ist nicht nur für das betroffene Unternehmen, sondern auch für alle in der Kette. Jetzt lässt sich das in Europa vielleicht noch mit Riesenaufwand irgendwie bewerkstelligen, aber wie machen Sie das denn in einem Land, wo die Digitalisierung bei Weitem nicht so vorangeschritten ist? Ja? Beziehungsweise wie kontrollieren Sie die Bedingungen in einer Mine in Südafrika? Und da, glaube ich, ist es zu wenig durchdacht, ja? Wenngleich ich sagen muss, die Ziele sind ja vollkommen korrekt. Also es ist, die gute Absicht ist ja korrekt, aber es gehört einfach besser gemacht, so dass es auch handhabbar wird für unsere Unternehmen.
Also kein absolutes Aus für ein Lieferkettengesetz, sondern ein Lieferkettengesetz.
Nein, ich muss mir diesen Post anders noch einmal anschauen, ob der wirklich so missverständlich formuliert ist, sondern es geht jetzt einfach einmal darum, in der jetzigen Form ist der Vorschlag einfach nicht handhabbar und tragbar. Bin gespannt, was jetzt noch nachgeschärft werden kann, aber hoffe, dass es doch einiges ist, weil ansonsten geht der Schuss sicher nach hinten los und wird einfach unsere Betriebe, ich meine, Österreich ist ein Exportland, weiter ins Aus katapultieren. Die kämpfen ohnehin schon mit sehr vielen Hürden.
Jetzt exportieren wir viel nach Deutschland. Deutschland hat ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bereits seit Beginn 23 in Kraft. Haben Sie da schon von der österreichischen Wirtschaft, von den angesprochenen KMUs, Rückmeldungen, dass das als Bürokratiemonster empfunden wird?
Ja, selbstverständlich. Also das war von Beginn an so, das empfindet auch die deutsche Wirtschaft so. Die sehen das selbst als Haken für sich. Und zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass man auch gerade am deutschen Lieferkettengesetz ja sieht, dass sich ja Betriebe schon aus Märkten zurückziehen. Also ich weiß nicht, ob Sie die Schlagzeile gesehen haben, aber Dahlmeier, der große Kaffeelieferant, hat seit Jahrzehnten aus Äthiopien dort Kaffee bezogen, die ziehen sich aus diesem Markt zurück und es gibt auch einige Bauunternehmen, die sagen, sie sind mittlerweile nicht mehr in Südafrika tätig, weil sie es einfach nicht schaffen, diese ganzen Bedingungen und Nachweise zu erfüllen. Ja. Und wenn man dann sagt, am Ende des Tages, so wie es jetzt geplant ist, sind die NGOs dafür verantwortlich, mit dem Finger wohin zu zeigen und zu sagen, der und der hat das gemacht, dann ist das einfach eine Überwälzung von Verantwortung, die eigentlich Staaten wahrnehmen müssten.
Jetzt gibt es noch viele Themen, über die wir uns ähnlich vertieft unterhalten können. Dazu reicht leider die Zeit nicht. Ich möchte aber trotzdem probieren, von Ihnen noch den einen oder anderen Eindruck mitzunehmen und möchte es mit einem Word-Rap probieren. Das heißt, wir werden jetzt 5, 6, 7 Begriffe durchgehen, wo Sie bitte ganz spontan und prägnant sagen, was Ihnen dazu einfällt. Wir fangen an mit Agrardiesel.
Agrardiesel hat war der Auslöser sozusagen für die Bauernproteste in Deutschland. Und ich glaube, es geht weniger um den Agrardiesel selbst, sondern auch da geht es natürlich darum, was mit dem grünen Deal einfach alles an Auflagen auf die Landwirtschaft zugekommen ist. Die Landwirtschaft steht sicher vor Riesenherausforderungen, weil sie auch sehr viel CO2-Ausstoß verursachen. Aber ich glaube, es ist jetzt trotzdem einmal der Fokus drauf gelegt worden, wie kann man wirtschaftlich Landwirtschaft betreiben und trotzdem halt die ökologischen Erfordernisse erfüllen.
Emissionszertifikate
sind aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Instrument und eigentlich würden wir einen weltweiten CO2-Handel brauchen, damit der Anreiz auch für die großen Emittenten jetzt da ist, sich auf den Weg Richtung ambitionierter Klimaziele zu bewegen.
Windräder im Westen.
Ich finde Windenergie super, ja, und glaube, dass wir uns jetzt schon langsam von diesen Vorbehalten gegen Windräder oder andere Formen der erneuerbaren Energie verabschieden müssen. Unsere Kulturlandschaften werden sich verändern müssen, wenn wir erneuerbare Energie wollen. Das wollen wir alle und da darf es bald keine Ausreden mehr geben. Und vor allem braucht man bessere, beschleunigte Verfahren.
Privatjets?
Habe ich leider nicht.
Green Jobs.
Ja, Green Jobs sind was ganz was Wichtiges. Wir werden ca. 100.000 Fachkräfte allein bis 2030 brauchen, um die Energiewende zu bewältigen. Da geht es nicht nur um das Anschrauben von Solarpanelen auf den Dächern, da geht es um Heizungstausche, da geht es einfach auch darum, dass wir gerade in der Verfahrens- und Recyclingtechnik junge Menschen brauchen, die dort anpacken.
Mein letztes Schlagwort, vielleicht gar nicht so unerwartet, Klimakleber.
Ja, wer klebt, bewegt sich nicht und das ist eigentlich das größte Problem. Das, was wir brauchen, sind Menschen, die nicht kleben, sondern die versuchen anzupacken und einfach wirklich konkret was fürs Klima zu tun. Und wir brauchen die Menschen für Mehrheiten und sich für etwas anzukleben, wo in der Demokratie keine Mehrheit da ist, wo selbst die Grünen sagen, das können wir uns nicht vorstellen, glaube ich, macht keinen Sinn. Also mein Appell an diese Menschen, es gibt viele Green Jobs, bewerbt euch dort.
Frau Magister Zehetner, herzlichen Dank für diese Tour quer durch alle Nachhaltigkeits- oder die relevanten Nachhaltigkeitsbelange. Danke für den Einblick, was Ihnen wichtig ist und auch welche These wir ab 5. März dann und viele weitere noch in Ihrer Publikation sehen werden.
Ich sage recht herzlichen Dank für die Einladung und für dieses sehr spannende Gespräch.
Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.